Herr, wir suchen immer wieder Anerkennung und das Lob der Welt, und du hast den Hass der Welt getragen und hast uns in die Passionsgemeinschaft mit dir hineingesandt. Gib uns heute Abend Klarheit, was das bedeutet und wie du uns auch dort segnen willst im Leiden. Amen. Johannes 15. Jetzt war ich nicht ganz sicher, wie weit Rolf Brune mit Ihnen ging. Johannes 15. Er hat doch über den Weinstock gesprochen. Weiß es jemand noch? Ging er bis zum Vers 8 oder bis 8 nur? Gut. Dann lesen wir von 9 ab bis 16, 4. Das ist ein ganzes Stück. Johannes 15, 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das Vermächtnis Jesu, was er hier nochmal unterstreicht, das sind die Hauptpunkte. Wir müssen immer aufpassen, es gibt ja immer wieder Spinner unter frommen Leuten, die haben irgendeine Lieblingsmelodie, die greifen sie raus. Und dann wird das immer, diese Lieblingsmelodie, die wird immer wieder gepfiffen und getrellert. Und dann der eine, der sagt vielleicht das Thema der Taufe, und der nächste sagt vielleicht das Thema der Entrückung, und der dritte hat das Zungenreden und sonst sowas. Ich finde das ganz wichtig. Was war Jesus das wichtigste Vermächtnis im Sterben? Da hat Jesus uns die wichtigsten Dinge noch einmal vorgelegt. Ganz zentral entscheidend. Und das ist hier für uns wichtig. Das war beim Fruchtbringen das letzte Mal. Und ich freue mich auch, welches Echo das bei Ihnen gewirkt hat. Verheißung des Heiligen Geistes, da kommen wir auch noch mal drauf. Und jetzt bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Da sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Sie fragen sich, was ist meine Lebensbestimmung, wozu hat mich Gott ins Leben gestellt? Vers 16 ist die klarste Antwort. Wir hatten es auch beim Jakob, die Erwählung zum Dienst. Wir verdrehen es manchmal und meinen, wir haben uns für Jesus entschieden, die Sache ist umgekehrt. Jesus hat sich schon lang für uns entschieden, bevor wir ihn erkannt haben. Es ist sein Ruf, Jesus in der himmlischen Herrlichkeit will das alles nicht haben ohne mich. Ihm bricht das Herz, er sucht mich. Er geht mir nach, welch eine Liebe. Steht dann über der ganzen Passionswoche, der sein Leben dran gibt für mich. Es gibt in der ganzen Welt keine solch mächtige Liebesbewegung wie das, was Jesus an uns tut. Er hat mich erwählt. Paulus hat immer wieder triumphiert und sagt, denk doch darüber nach, du bist von Gott ausgewählt. Steht über deinem Leben als Geheimnis. Wenn wir das vergessen, wird unser Leben ein ganz mühseliger Kampf und ein Ringen. Freu dich doch dran, er hat dich lieb. Ich habe mich in meinem Leben oft gesorgt, wie alles werden soll. Und wenn man dann wieder gemerkt hat, plötzlich in deinem Leben, da hat einen ganz schwierigen Punkt Gott so überwältigend und mächtig seine Nähe gezeigt und seine Liebe. Und deshalb, er hat dich erwählt und das Ziel ist hingehen, loslaufen, sichere Plätze verlassen und Frucht bringen. Etwas wagen für ihn. Was ist Frucht? Das ist das, was Jesus uns anvertraut hat, Wirkung zeigen kann. Was ist das? Jesus hat ja immer wieder in dem Beispiel gesprochen von den Haushaltern, etwa im Gleichnis, denen ein Geldbetrag anvertraut ist. Es ist Jesus nicht sehr wichtig, wie sie ihr Geld vermehren. Das, was uns sehr, sehr wichtig ist. Man kann sich ja furchtbar ärgern, was für einen schlechten Zinssatz man gerade kriegt auf der Bank. Nicht? Aber es ist Jesus eigentlich ziemlich egal. Das wissen Sie. Aber Jesus ist es wichtig, was Sie mit dem machen, was er in Ihrem Leben von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Erlösungskraft Ihnen gezeigt, was Sie am Evangelium bekommen haben. Was teilen Sie mit? Frucht bringen. Was merken die Nachbarn? Was merken Ihre Kinder davon? Wenn wir den Blick haben, ich muss Frucht bringen, ist ja schon gut, wenn Sie sagen, ich komme heute Abend her, wie kann ich heute Abend Frucht bringen? Kann ich heute einen anderen aufrichten? Wir brauchen diese Denkungsart. Ich möchte heute einem anderen ein ermutigendes Wort sagen. Ich möchte heute jemand aufrichten. Der morgige Tag, ich will Frucht bringen, weil Jesus mich dazu bestimmt hat, hat er mich fähig gemacht, Frucht zu bringen. Es geht nicht darum, dass wir Blätter haben, schöne Blätter und schöne Blüten, sondern ob aus unserem Leben Frucht herauskommt. Wenn wir einmal sterben, hat unser Leben Frucht getragen. Hat es was gebracht für die Sache Gottes? Das ist unsere Bestimmung, Vers 16. Und eure Frucht bleibt. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, er will unser Gebet erhören beim Fruchtbringen. Wird nicht vergeben sein, wo sie um Menschen beten, dass Frucht aufgeht. Jesus hat einmal in einem Gleichnis gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Benützt das richtig, wuchert mit der Gabe, die ihr habt. Das ist Evangelium, macht daraus etwas. Das geht für jeden Christen. Ich denke immer wieder, ob nicht manche von Ihnen vielleicht so ein paar Nachbarkinder sammeln können und denen biblische Geschichten erzählen. Oder andere von Ihnen haben Familienmitglieder eingeladen und denen vielleicht einmal was erzählt aus ihrem Leben. Oder was. Wie machen Sie das, dass Ihr Leben Frucht trägt? Und da will Jesus Verheißung drauflegen. Das soll Bedeutung haben. Und diese Frucht, die geschieht in verschiedener Hinsicht. Jetzt gehen wir auf Vers 9, dass ich in der Liebe Jesu bleibe. Mehr wird von mir gar nicht verlangt. In der Liebe Jesu bleiben. Das heißt, mich tragen lassen von seiner Liebe. Walter Tlach hat gern das schöne Bild gebraucht von der Rakete, die von der Schubkraft getragen wird und dann in die Erdumlaufbahn hineingeschossen wird. Lass dich tragen von der Liebe Jesu. Wenn Sie morgens aufwachen und danken und sagen, Herr, deine Liebe ist so groß, es macht Sie auch frei aus der Hektik. In der Liebe Jesu leben. Es war immer wieder überwältigend, wenn man Menschen begegnet hat, die von der Liebe Jesu erfüllt waren. Die Liebe Jesu weitergegeben, nicht gekünstelt, sondern in ihrem Wesen. War überströmend und stark. Bleibt in meiner Liebe. Ich habe nochmal gesagt, was ist das Vermächtnis Jesu? Bleibt in meiner Liebe. Wir haben heute auch so einen hektischen Arbeitssinn. Wir wollen für Jesus irgendwas produzieren. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Er ist doch Macher. Also schön, ich war leider nicht dabei, wo Deichmann den Unterschied zwischen Managern und Unternehmern gesagt hat. Wichtig. Wir sind nicht die Manager des Reiches Gottes. Wir wollen was unternehmen, natürlich, aber keine Manager sein. Der Herr ist der, der alles wirkt. Bleibt in meiner Liebe. Er kennt unsere Schwäche. Ist eigentlich toll, was Gott durch schwache Leute gewirkt hat. Die Gladys Elbert ist bei der überseeischen Missionsgemeinschaft der China-Inland-Mission abgewiesen worden. Er hat gesagt, ja, Gott hat mich nach China berufen. Er ist auf eigene Faust mit der transsibirischen Eisenbahn nach China gefahren. Das war gar nicht leicht, weil da Krieg zwischen Russland und China herrschte. Über Japan kam sie in ihr Ziel. Die unbegabte Frau. Manche haben den Film gesehen. Herberge zur siebten Glückseligkeit, oder wie er hieß. Und was die dort gewirkt hat, in ihrer ganz schlichten Art war Jesusliebe. An diesen verlorenen Kindern weitergeben und dann durch die ganzen Wirren des Bürgerkriegs hindurchgeführt. Lesen Sie doch solche Bücher. Was hat ein Paulus gemacht in der Schwachheit? Der hat doch einen kaputten Ischiasnerv gehabt und seine Wirbelsäule war kaputt. Der war doch ein siecher Mann und er ist losgelaufen wie ein Verrückter und hat Frucht getragen in der Liebe Jesu. Ging auf die Menschen zu und hat ihnen von der Liebe Jesu gesagt. Hat sich auf der Türkei-Reise immer wieder bewegt. Was war denn der Anknüpfungspunkt von Paulus? Der hat gar keinen gesucht. Er war gefüllt von der Liebe Jesu und hat ein brennendes Herz für die Menschen. Und dann hat Gott durch ihn hindurch gewirkt. Wenn man vom Ziegenbalken hat den Missionaren erzählt, aber auch Bodelschwing mit dieser unendlichen Liebe zu geistig Behinderten. Einfach die Liebe, ich bleibe in meiner Liebe. Und ohne die Liebe läuft nichts. Im Kämpfertum erreicht man auch für Jesus nichts, sondern in der Liebe bleiben. Und dann natürlich die bindenden Gebote, den Willen Gottes tun. Das ist drin, bleibt in meinen Geboten. Und was ist das Gebot Jesu? Der Johannes kann das so schön zusammenfassen und wieder auf einen Punkt bringen. Dann ist alles erfüllt, dass wir einander lieb haben. Wenn wir einander lieb haben, können wir auch nicht die Ehe brechen. Dann können wir einander auch nicht belügen. Dann nehmen wir dem anderen auch nichts weg, was ihm gehört, und werden ihn auch nicht verletzen. Bleibt in der Liebe untereinander, das ist das Gebot, und bleibt in der Liebe Jesu. Und dann seid ihr meine Freunde. Was meint denn Jesus mit dem Wort Freund? Ihr steht in einer ganz innigen Vertrauensbeziehung mit Jesus. Ihr habt alles, was er braucht zum Wissen. Freund Jesu, bei uns ist Freund etwas Kühles. Meint Jesus ganz groß, der ewige Gottes Sohn. Ihr seid verbunden mit mir, ihr habt alles, was man braucht. Jetzt nochmal, es gibt keine höhere Stufe im Christsein, als dass man ein Jesus-Jünger ist, der in der Liebe bleibt und andere liebt. Sie erzählen Ihnen immer wieder Leute, es gäbe höhere Stufe, aber gucken Sie, lassen Sie es begründen aus der Bibel, warum Sie meinen, es gäbe höhere Stufe. Denn Jesus sagt im Vers 15 am Schluss, alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgenannt. Das ist eine wichtige Stelle, das beschäftigt Sie ja auch. Gibt es nicht wieder neue Offenbarungen vielleicht im Jahr 2000, dass uns Gott nochmal durch seinen Geist ganz neue Weisheiten aufschließt? Nein, in Jesus ist die Offenbarung vollkommen da. Und das, was Jesus, der vom Vater kommt und alles, was er gehört hat, uns verkündet, hat er uns alles anvertraut. Es gibt keine höhere Erkenntnis mehr. Deshalb ist die Schrift das Ende der Offenbarung. Es gibt keine Prophetie über die Schrift hinaus. Es gibt auch keine höhere Erkenntnis mehr. Auch wenn irgendwelche Spinner immer wieder Neues suchen. Es gibt keine mehr. Alles hat uns Jesus verkündet. Alles ist uns von den Zeugen aufgeschrieben. Und wir haben, ja, das sagt man im dogmatischen Fachwort, sagt man, die Schrift ist allgenügsam, allumfassend. Über die Schrift hinaus kann es nichts mehr geben. Wenn Ihnen einer etwas erzählt, er würde Ihnen über die Schrift hinaus noch eine Prophetie vom Mohammed oder vom Mormon oder was weiß ich, wissen Sie, es widerspricht der Bibel. Mit der Bibel geht es nicht überein. Das war Jesu Zeugnis und Sie können es nicht zusammenbringen, weil das, was Jesus uns offenbart hat, durch seine Worte uns mitgeteilt ist. Aber Sie finden es an anderen Stellen auch, nur achtet man da nicht drauf. Das ist immer Wissen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für uns, um Klarheit in der Lehre zu haben. Ich bin ein Freund Jesu, wenn ich in seiner Liebe bleibe. In den Johannesbriefen ist wieder ganz ähnlich auch so gezeigt, das ganz einfache, praktische Christenleben, das kreist um die Jesusliebe, das ist dann bloß noch sehr schön beschrieben, dass ich die Sünde erkennen muss und mit der Sünde brechen, die Gefahr der Lüge oder der zerstörten Bruderliebe. Auch die Johannesbriefe sind so faszinierend immer wieder. So, und jetzt nehmen wir das, was eigentlich heute unser Thema ist, der Hass der Welt von Vers 18 ab. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es war ganz schwer in der jüdischen Volksgemeinschaft für die ersten Christen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Was meint der Johannes mit Welt? Wenn jetzt der Frühling anbricht, wir sehen die Blüte. Interessant, was ist Welt? Schöne Kosmos, Weltall. Der Johannes sieht die Welt nicht von ihrer äußeren Herrlichkeit her, sondern er sieht es von den Machtverhältnissen her. Denken Sie ins Johannesevangelium Kapitel 1. Sie sehen es immer im Zusammenhang, die Begriffe. Es ist immer lohnend, wenn Sie so von Bibelhauskreisen ein bisschen was vorbereiten. Denken Sie mal, wo schreibt der Johannes noch ähnliche Worte? Stellen Sie die aus der Konkordanz zusammen. Jesus kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Die Welt hat sich gesperrt gegen Gott. Gott hat seine Boten gesandt, die Propheten, die Menschen haben die Tür zugemacht. Sie wollten sich von Gott nicht leiten lassen. Die Welt hat sich selbst behauptet, hat einen Turm gebaut, schon in Babel, hat ihre eigenen Leitgesetze gemacht, bis in unsere Tage geblieben. Sobald wir in diese Welt treten, haben wir Teil an der Welt und wollen uns gegen Gott und ohne Gott selber mündig erklären. Und das ist ein Gegensatz, den Jesus aufgerührt hat. Was uns erschreckt, ist, dass der Gegensatz gegen Jesus am schlimmsten von den Frommen kam. Welt. Nicht bloß Judentum, sondern auch viel Christlichkeit ist Welt. Warum wird unter den Christen so wenig von Jesus geredet? Warum hat Jesus so wenig Raum? Weil es Welt ist. Man kann sie mit Frömmigkeit umgeben und doch Christus hat keinen Einfluss bei uns. Ja, das kennen wir doch aus allen schrecklichen Entwicklungen, dass man auch fromme Worte macht und frommes Getue und alles. Wir wissen es doch bei uns. Christus will unser Leben durchdringen. Er will Herr unseres Lebens sein. Und über diesen Gegensatz redet Jesus, der uns also unmittelbar angeht. Sein Ringen, das immer wieder bei uns stattfindet. Blöd, wenn man meint, die Welt ist draußen in dem Nachtlokal oder in dem schmutzigen Fernsehprogramm oder so. Die Welt spielt sich ja in meinem Herzen ab. Und wenn Sie ins Kloster gehen und sich in eine Einzelzelle einschließen, nehmen Sie die Welt mit. Die ist in Ihrem Kopf drin. Wir sind Glieder dieser Welt. Jesus hat uns aufgerufen, diese Welt zu überwinden. Es kommt dann im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ganz wunderbar, dass wir in der Welt zwar leben, aber nicht von der Welt sind, nicht am Wesen dieser Welt teilhaben. Und diese Welt hat Jesus gehasst, er hat es nie hören wollen. Es gibt einen großen Jesus-Hass. Und jetzt reden wir nicht von unseren Ungeschicklichkeiten und Fehlern. Es gibt ja viel Hass auch gegen die Christen, weil viele Leute an Christen wirklich enttäuscht worden sind. Auch an uns enttäuscht worden sind. Es gibt einen Jesus-Hass. Ich habe das nie verstanden, in der Zeit des Kommunismus in Russland, warum die kommunistische Regierung die Menschen ins Weltall schießt, nicht die Bibel ins Land lässt. Das liest ja eh keiner, nicht? Können wir doch reinlassen. Die wussten viel besser, dass das eigentlich alles sprengt. Und deshalb ist immer wieder wichtig, wie kann unser Reden vom Glauben auch bei unseren Freunden das Ärgernis ganz einfach auch nennen und dass sie nicht überrascht sind. Irgendwo muss man es einem Menschen auch sagen und sagen, du, ich möchte dir erzählen, dass Jesus der Herr ist und dass er mein Leben verwandelt hat und dass der Widerstand losbricht, ist ganz normal und natürlich. So wie das bei Jesus losgebrochen ist, obwohl doch Jesus so viel Kranke geheilt hat, so viel Liebe geübt hat. Solange diese Welt besteht, ist ein großer Hass gegen Jesus. Den können Sie am besten in den christlichen Kirchen sehen. Jesus-Hass. Zieht sich mitten durch. Und die können Sie im eigenen Leben sehen. Wie lange haben Sie sich gesträubt, der Herrschaft Jesu recht zu geben? Welcher Frieden brach bei Ihnen auf, an, wo Sie plötzlich gemerkt haben, nein, Jesus ist mein Herr und ich will ihm gehören. Und jetzt sagt Jesus, ihr steht in dieser Welt, in diesem Hass, und hat ja Johannes dann ganz stark gespürt. Er war ja nach Patmos ins KZ gebracht worden, wo er die Offenbarung empfangen hat und niedergeschrieben hat. Die Urchristengemeinde ist ja ganz früh ins Leiden geführt worden. Schon beim Stephanus ging es los in Jerusalem, große Christenverfolgung. Dann ging es durchs Römerreich los, schon zu Nero, Diokletian, schreckliche Christenverfolgung. Und das Merkwürdige war ja, diese Zeiten der Verfolgung sind die fruchtbarsten und wertvollsten Zeiten gewesen. Immer. In Russland sehnen sie sich heute zurück nach den Verfolgungszeiten. Dann die jetzigen Zeiten, die sind schwierig. Da waren die Fronten klar. Und heute ist gar nicht mehr klar, wo überhaupt. Ich habe ja immer wieder Sorge, wo ist heute... Wo lebt man seines Glaubens mit Jesus oder verliert sich das alles, das übrigens, ja, wo früher Jesusgemeinde war mit Bibelstunden, allem, da ist heute überall bloß noch weltliche Unterhaltung. Und die Kirche versucht, und die Christen versuchen überall bloß noch die Welt zu überbieten in Angeboten, aber das Ärgernis, der Stein des Anstoßes von Jesus gesagt werden muss, meine Schuld vor Gott, die nur Jesus allein büßen kann, der mir den Weg zum Vater weist. Das ist ein Ärgernis. Regt man sich furchtbar auf. Paulus hat ja immer vom Gericht gesprochen. Da gingen die Wogen hoch, aber da hat es Frucht gegeben. Es gibt nie Missionsarbeit, ohne dass ich das Ärgernis Jesu nenne. Es gibt keine Anschleichmethode. Und wir werden um Jesu Willen verfolgt, um Jesu Willen. Und wenn wir nicht verfolgt werden, muss uns zu denken geben. Sie werden, Vers 21, Sie werden das euch tun, um meines Namens Willen. Sie werden euch ausgrenzen und brandmarken. Sie werden euch einschüchtern. Sie werden euch in den Bann tun. Und Jesus sagt, dahinter steht die Macht der Finsternis dieser Welt, die nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen will. Achtung, nehmt kein Ärgernis daran. Lasst euch nicht durch das durcheinander bringen. War immer wieder interessant, wenn man das denkt, etwa auch in den großen Auseinandersetzungen des Dritten Reiches. Was hat es an Klarheit gebracht? Die Barmer Erklärung. Die sind im Gesangbuch hinten jetzt drin, diese Sätze, ganz klar. Dass Jesus Christus das eine Wort ist. Ohne den Kampf wäre das nie gegangen. Wilhelm Busch hat es immer wieder erzählt, wie ihm das so groß wurde bei den vielen Verhaftungen. In den schrecklichen, unheimlichen Zellen dort in Essen. Und sagt, da war man mit Zuhältern und Kriminellen zusammengesperrt. Und da haben wir erst gewusst, was die Botschaft des Evangeliums Jesu ist. Und weil die jungen Leuten verkündigt werden soll, hat man es durchlitten. Ich denke immer wieder, haben wir heute den Mut, brandmarken zu lassen? Das Evangelium Jesu lässt sich nicht vermischen mit allen anderen esoterischen Lehren, die heute vielleicht dran sind. Mich haben sie vor euch gehasst. Der ganze Passionsweg Jesu ist der normale Weg für die Jesusjünger. War ja letztes Mal mit dem Satis Sonnen zur Hilfe, wie wir das gehört haben, wie es in Indien gegenwärtig geht. Er stammt aus einer königlichen Familie, das ist dann besonders schwer, wenn man am Leiden teil hat, uns nachher noch erzählt, dass sie jetzt die Anweisung haben von der Polizei und vom Innenminister ihrer Provinz, dass sie Tag und Nacht ihre Haustüren und Fenster verschlossen halten müssen, weil die Übergriffe so stark doch und gefährlich da sind. Und da hat sie auch so, ich meine, er hat es da auch in unserem Vortrag gesagt, dass er sagt, es ist, oder war es ein anderer, wenn ich sage, Jesus ist allein der Weg, dann ist der Anstoß da. Wenn ich aber sage, Jesus ist ein Weg, regt sich niemand in den Hof. An dem allein empört sich alles. Das ist ja auch die ganze Not in der Mission. Es regt sich niemand über christliche Botschaft auf, die sagt, ja, es gibt einen Weg zu Gott und das Christentum ist eine Religion. Ob das Evangelium von Jesus sagt, der Einzigartigkeit, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Und Jesus hat gesagt, ich habe es euch gesagt, jetzt kann sich niemand mehr entschuldigen, alle haben meine Werke gehört. In unseren Jahrzehnten hat sich eine Verweltlichung der Christen vollzogen, die unvorstellbar ist. Man kann es heute selbst in unserer Kirche kaum mehr sagen, die einfachsten Ordnungen des menschlichen Lebens, der Jesus-Nachfolge. Ich weiß, wie empörend das junge Leute oft finden, die einfachsten Maßstäbe, Grundsätze der Bibel, ethische Grundsätze für unser Leben. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir in der Spur Jesu drin bleiben. Sie hassen mich ohne Grund. Jesus hat von der Wahrheit der Offenbarung gesprochen. Die Wahrheit, die sie am Gewissen erweist. Und jetzt sagt er, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Der erweist sich an den Gewissen der Menschen. Das hat der Paulus in 1. Korinther 4, Vers 2 genommen. Das ist für mich eine Schlüsselstelle zum Verstehen, wie das Evangelium funktioniert. Das Evangelium erweist sich nicht am Intellekt, als dass man sagt, durchs Denken, dass man einen überzeugen könnte mit logischen Beweisen. Das Evangelium spricht in unser Gewissen. Wenn Sie Bibel lesen, ist das wichtigste Organ Ihr Gewissen. Wenn Sie Bibelstunde sagen, abends Gewissen, da will Gott was Neues bei uns machen, da kann ich prüfen, ob es wahr ist. Übrigens, da überführt uns Gott und sagt, was Sünde ist und was Frieden mit Gott ist und was Erlösung ist und was Heiligkeit ist und Reinheit. Und ich weiß alles. Die Kraft seines Blutes und alles, was er mir gibt, in meinem Gewissen. Und der Geist, der Heilige Geist, ist die wichtigste Transportschiene. Nur durch den Heiligen Geist kann das geschehen. Also, wir haben ja dann nach Ostern alle Predigten bis Pfingsten drehen ums Thema des Heiligen Geistes, obwohl die Stellen alle nicht mehr vorkommen, die wir hier behandeln. In der Abschiedsrede hat Jesus sehr viel gesprochen. Wir reden nicht über Römer 8, wo der Paulus ein ganzes Kapitel über den Heiligen Geist redet. Weil es immer Leute gibt, die sagen, ihr redet nicht vom Heiligen Geist. Wir reden dauernd vom Heiligen Geist. Wir können ohne den Heiligen Geist gar nichts tun. Der Paulus sagt in 1. Korinther 12, niemand kann Jesus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Also, ich kann überhaupt nicht glauben, ohne dass der Heilige Geist mir ein Licht aufsteckt. Und deshalb ist so wichtig, wenn ich will, dass einer zum Glauben kommt, ich bete, Herr, du hast die Verheißung gegeben, wenn wir in deinem Namen beten, willst du es tun, gib du deinen Heiligen Geist. Ich bin immer so dankbar, die am Sonntag zur Seite stehen und dass wir da beten, auch bevor ein Gottesdienst kommt. Jetzt, Herr, lass uns durch deinen Geist wach werden, was du willst, nicht was der Prediger will. Lass uns deinen Geist finden. Und jetzt wieder, der Heilige Geist macht gar keine extreme Kunststücke, sondern der Heilige Geist ist was ganz Demütiges. Der will uns bloß Christusblick freimachen, und zwar durch das Wort der Wahrheit. Dass wir überzeugt sind, dass was Jesus sagt, aha, stimmt. Und das ist ja toll, wie Leute, die vielleicht Verfolger waren, wie der Paulus, durch den Geist der Wahrheit überführt wurden. Denk immer beim Joachim Neander, wenn man die schönen Lieder singt, loben Herrn, den mächtigen König der Erden, der so früh starb, der ist da in Bremen, beim Menken war es, glaube ich, in die Kirche gegangen und wollte den Gottesdienst stören. Und Wohl, dass sich über den Pietisten lustig machen. Irgendwas in dem Predigtwort hat in sein Gewissen gewirkt und der junge Kerl hat seine Schuld gesehen und hat sich bekehrt. Wurde ein Zeuge Jesu. Und das kann man von vielen hören und das passiert. Und das passiert mit Leuten, die Feinde Jesu, weil es durchs Gewissen geht, durchs Wort der Wahrheit. Und deshalb ist mir so wichtig, wenn die Leute immer sagen, man muss doch was tun, um die Menschen zu erreichen. Und dann meinen sie immer, wenn wir dann Rewa-Gottesdienst oder irgendwas machen, das wird die Welt imponieren. Überhaupt nicht. Sonst Wort der Wahrheit muss her. Und der Heilige Geist muss her. Da brauchen wir gar keinen Umweg. Sicher. Aber, dass man sagt, wie komme ich in die Menschen her? Aber dann muss das Wort der Wahrheit wirken können. Und ich bin überzeugt, wenn Sie das Wort, das was Ihnen, das Wort ist nicht jetzt ein bestimmtes Bibelwort, sondern dass Sie einfach Menschen sagen, vielleicht einem Kollegen oder so mal erzählen, sag du, wenn du das wirklich wissen willst, was in meinem Leben wichtig war, erzähl doch kurz, was mich im Glauben fasziniert hat. Was Jesus mir bedeutet und was er mir geschenkt hat. Und dann kann der Geist Gottes im Herzen zuschlagen. Und so ist ja bei vielen passiert. Ganz groß, der Tröster, das ist der Anwalt, der Heilige Geist, das ist der Geist der Wahrheit, der wird Zeugnis geben von Jesus. Und er wird Jesus so den Menschen klar machen, dass sie glauben können und wissen, wer er ist. Jesus-Erkenntnis. Es kommt kein Mensch anders zum Glauben. Er erzählt ja die Geschichten immer da, wie die in Burma, diese alten buddhistischen Mönche, wenn man die fragt, wo seid ihr gekommen? Dann sagen die, ha, Weisheit, religiöse Weisheit. Ist großartig, aber als wir Jesus erkannten, ja, wie habt ihr Jesus erkannt? Wir haben die Geschichten von ihm gelesen. So was gibt es gar nicht mehr. Sie sahen seine Herrlichkeit. Im geoffenbarten Worten bezeugen wir, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist Erweckung, wo Leute wach werden zum Glauben kommen. Ihr seid meine Zeugen. Was macht ein Zeuge? Die Juristen kennen es. Der Zeuge erzählt, was er gesehen hat. Ich kann bloß, erzählen Sie aus Ihrem Leben, erzählen Sie, wenn Sie einen Krankenbesuch machen, sagen Sie, ich habe heute Morgen Losung gelesen, mir geht ein Liedvers durch den Kopf. Erzählen Sie, was in Ihrem Leben wirkt. Erzählen Sie anderen von der Wahrheit Jesu und das wirkt weiter, weil der Geist Gottes dadurch wirken kann. Und jetzt noch das Letzte. Sie werden euch in den Bann tun. Sie brauchen sich nie Sorgen um die verfolgte Gemeinde. Wir wollen für Sie beten, dass Sie dabei bleiben im Widerspruch, im Hass. Wir sollen uns sorgen um die satte Gemeinde, um die unangefochtene Gemeinde, die nicht umkämpft ist. ...1968 waren ja die großen Turbulenzen in unserer Kirche, die viele von Ihnen noch miterlebt haben, damals Rücktritt des Synodalpräsidenten, in jedem, über halb Jahr lang jeden Tag ein Spottartikel in der Zeitung über die bibellesenden Frommen. Und wie es da alles drunter und drüber ging, damals im Hospitalhof kam der Hans Brandenburg und hat Jesus zitiert nach Lukas 6, 23, da heißt, wenn sie euch, ähnlich wie hier, wenn sie euch in den Bann tun, euch ausschließen aus ihren Versammlungen, dann hüpft. Das ist im neuen Luthertext heißt es frohlockt, aber im griechischen Text heißt es wirklich hüpfen. Das kommt sonst, das Wort haben wir es nicht irgendwann mal neu gehabt. Hüpfen ist, das Kind hüpft im Mutterleib, bei der Maria, oder hüpfen wie die Mastkälber. Und Jesus sagt, wenn ihr in die Verfolgungssituation kommt, dann springt vor Freude in die Luft. Und er hat damals den ganz Bedrängten aufgeregt, das ist ganz furchtbar und ist alles so schlimm. Und er sagt, wenn er merkt, dass in Segenszeiten, wo was geklärt wird, dann meinen wir, jetzt geht der Hass der Welt los. Und wir wollen das wissen, wenn solche Zeiten wieder kommen, der Verleumdung, des Spottes und des Hasses, so sie daran lügen, ist ja gar nichts gewesen, wo irgendwo, es war ja gar keine Verfehlung. Ich habe das ja damals aus nächster Nähe durch meinen Schwiegervater mitbekommen. Es hat niemand meinen Klump den Glauben abgesprochen. Damals, dem Vater. Und überhaupt, ich habe einem anderen noch nie den Glauben abgesprochen, das ist nicht mein Amt. Wir sprechen über Dinge des Evangeliums. Und wenn man da sieht, was da nachher rausgekommen ist, was da für Bibelkonferenzen und Gemeindetagen alles geworden ist, ganz so schlicht, das war ein Wunder Jesu. Dann kann der Geist der Wahrheit wirken, auch im Kampf, er ist stärker. Und deshalb ist das gar nie schlimm, wenn es Turbulenzen und Wirbel gibt, sondern bleiben Sie fest beim Wort. Und es ist wichtig in den Verfolgungszeiten, dass man auch das, was unsere Schuld ist und was wir auch falsch gemacht haben, ganz offen bekennen. Dass wirklich die Ehre Jesu allein im Mittelpunkt steht. Und dann kann der Herr Großes wirken. Damit, wenn die Stunde kommt, ihr wisst, dass ich es euch gesagt habe. Es muss der Geist der Wahrheit wirken. Wissen Sie, wo ich heute den Hauptpunkt setze, wo ich meine, wo das Evangelium für den modernen Menschen irgendwo wahr werden muss? Diese maßlose Selbstvergötzung des modernen Menschen. Wir haben ja ein Stück auch beim Stefan Holthaus gehört, was Zeitgeist ist. Dieser selbstgefällige moderne Mensch, der auch tief in uns drin steckt. Und dieses ganz neue Erkennen, ich lebe allein von der Gnade Jesu. Und deshalb will die Welt nichts von der Schuld hören. Es gibt doch keinen Mensch, der täglich nicht sich sehr vergeht an der Liebe zu seinen Mitmenschen. Das müsste das Selbstverständliche sein, von dem wir reden. Und die Hauptnot, wie kann ich überhaupt an der Gerechtigkeit teilhaben, der ich ein sündiger Mensch bin? Diese Heuchelei mit all dem Großspurigen. Und der Kommunismus hat die Religion der Selbsterlösung so groß gehabt, wir haben es heute wieder bei uns im Westen. Jeder kann sich selber erlösen, ich kann ein guter Mensch sein, glaubt jeder. Nein, ich kann nicht eine halbe Stunde ein guter Mensch sein. Was bin ich an meinen Kindern schuldig? Was werde ich meiner Frau schuldig? Was werde ich an ihnen schuldig? Wir leben doch vom Erbarmen Jesu, sollen wir wieder verkündigen. Das ist doch eine Güte, der Liebe Jesu und das Wunder, dass er immer wieder mit uns was tut und dass sein Geist der Wahrheit durch uns hindurch wirkt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Jesus verkündigen, das Evangelium hinweisen, das ist das Vermächtnis Jesu. Verkündigt ihn, auch wenn der Widerstand so groß ist. Das soll unsere ganze Aufgabe sein. Was wollen wir mit unserem Gemeinde? Jesus verkündigen, nicht uns. Von uns haben wir immer, da könnt ihr euch ärgern und wir machen Fehler und alles. Das ist die Kraft einer Gemeinde, dass sie auf Jesus hinweist. Als 1944 die Stiftskirche in Trümmern fiel, hat sich der Rest gesammelt. Prälat Hartenstein, den ich ja immer wieder zitiere, ungeheuer viel klar gesehen hat, hat damals gesagt, was brauchen wir jetzt? Ist alles kaputt. Wir brauchen jetzt den Herrn Jesus allein und wir brauchen den Geist der Wahrheit, sonst nichts. Wir brauchen ihn heute nicht mehr. Kirche braucht kein Geld und Kirche braucht keine Räume und nichts. Sie braucht das Zeugnis von Jesus und sie braucht den Geist der Wahrheit. Und dann kann sie Frucht wirken. Das gilt auch für Sie. Können Sie viel Frucht wirken. Wir haben dann früher immer gemeint, nach den Trümmerjahren, wir brauchen zuerst wieder Clubzimmer und wir brauchen Gemeindehäuser und Jugendhäuser. Und als wir sie hatten, waren sie alle leer. Man braucht das alles gar nicht. Braucht die Liebe zu Jesus, bleibt in meiner Liebe. Beschenkt werden von Jesus, täglichen Umgang mit ihm und den Geist der Wahrheit. Und dann können Sie viel wirken.